Ja, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein. Es ist, glaube ich, schon recht lange her. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, wo ich das letzte Mal hier gestanden habe, nach so dieser Sommerzeit mit Camps und so weiter und draußen Gottesdienst. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Wir sind noch in einer Predigtreihe. Wer weiß es, in welcher Predigtreihe? Das hoffe ich doch. Bergpredigt, danke Steffi, sehr gut. Genau, Bergpredigt, genau, also wer gut sich in der Heiligen Schrift auch auskennt, Jesus sagt das ja, ihr sollt eure Feinde lieben. Das Thema, so wie ich es gestellt habe, meine Feinde lieben, holla, geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Darüber möchten wir nachdenken. Genau, Pascal, merci, hoffentlich, ich kann kein Französisch, hoffentlich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Er hat einen Bestseller geschrieben, Nachzug nach Lissabon. Der hat sich auch mit diesem Thema Feindesliebe auseinandergesetzt und der sagt, ich liebe betende Menschen, ich will die mächtigen Worte der Bibel lesen, ich brauche die Kraft und ihre Poesie. Eine Welt ohne diese Dinge wäre eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Doch es gibt noch die andere Welt, in der ich auch nicht leben will. Die Welt, in der uns Liebe abverlangt wird gegenüber Tyrannen und Menschenschändern. Und er sagt weiter, es gehört zum Absurdesten, was den Menschen von der Kanzel herab zugemutet worden ist, solchen Kreaturen zu verzeihen und sie sogar zu lieben. Es bedeutet eine beispiellose Unwahrhaftigkeit und gnadenlose Selbstverleugnung, die mit vollständiger Verkrüppelung bezahlt wurde. Dieses Gebot, dieses wahnwitzige, abartige Gebot der Liebe zu den Feinden ist dazu angetan, die Menschen zu brechen, ihnen allen Mut und alles Selbstvertrauen zu rauben und sie geschmeidig zu machen in den Händen der Tyrannen, damit sie nicht die Kraft finden, gegen sie aufzustehen. Und er sagt zum Schluss dieses Zitats, ich verehre Gottes Wort, denn ich liebe seine Kraft. Und das andere, was er sagt, ich verabscheue Gottes Wort, denn ich hasse seine Grausamkeit. Soweit das Zitat von Pascal Merci aus diesem Bestsellerroman Nachtzug nach Lissabon. Drastischer und schärfer und widersprüchlicher kann man meines Erachtens nicht formulieren, so wie er es gemacht hat. Jetzt meine Frage an euch, an dich. Welche Emotionen, welche Gedanken kommen dir, wenn du das jetzt so hörst? Kurz Zeit, darüber nachzudenken und vielleicht kann ja der ein oder andere was sagen, wenn er gern möchte. Ja, die Frage an euch, ist es auch für euch widersprüchlich, gerade was in der Heiligen Schrift dort steht? Auf der einen Seite, Jesus sagt zu uns deutlich, wir sollen unsere Feinde lieben, geht das überhaupt? Die meisten von euch, denke ich, ihr liebt die Heilige Schrift, ihr seid mit ihr groß geworden. Und auf der anderen Seite stehen solche drastischen, sehr stark formulierten Worte dort drin. Wie geht ihr damit um? Vielen Dank, Lale. Entschuldigung, Bernd. Vielen Dank, Bernd. Da kommen wir noch nachher drauf. Vielen Dank, Lale. So, diesen Aspekt, dass es diese Widersprüchlichkeit in dieser Zwischenzeit einfach gibt. Genau, Doris. Auch wenn wir es nicht sehen, dass wir. Vielen Dank, Doris. Danke vielmals für eure Offenheit. Ja, jetzt dieser Text aus Matthäus 5, Bergpredigt. Ihr könnt es vorne mitlesen. Ich lese Matthäus 5, 43 bis 48 von. Es ist überschrieben von der Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, Was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Soweit diese Verse. Das sind Worte, wie gesagt, aus der Bergpredigt. Man kann auch sagen, das ist so eine Art Regierungsprogramm, das Jesus dort am Anfang so seiner Zeit auf dieser Erde dort aufgestellt hat. Und genau, wir sind bei diesem wohl eindrücklichsten, schwierigsten Thema, diese Feindesliebe. Mein erster Punkt ist dieses, das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, soll man nicht einengen auf seine Freunde, das soll man nicht eng machen. Jesus weist mit dieser Einleitung seine damaligen Zuhörer auf ein Problem hin, das unterschwellig dort in der Gesellschaft dort aufgetreten ist. Das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, war ursprünglich sehr umfassend gedacht. Jeder Mensch, mit dem du irgendwann irgendwas zu tun hast, ist dein Nächster. Den sollst du im Namen Gottes, den sollst du lieben. Und im Laufe der Jahrhunderte ist es dann auch für diese jüdische Gesellschaft, haben die das eingeengt. Sie haben es eingeengt auf ihre engsten Freunde, die haben es eingeengt auf ihre Verwandten, Brüder und Schwestern, auf das eigene Volk. Einfach die Leute, die sympathisch sind. Und aus diesem Grund heraus ist es so, hat sich dann in dem Volk was eingeschlichen, was Bernd jetzt auch gesagt hat, hasst eure Feinde. Das hat sich dort eingeschlichen. Und Jesus will deutlich machen mit dieser Aussage, hey, so seid ihr geprägt, so lebt ihr miteinander. Und deshalb muss ich euch sagen, sagt Jesus, liebt eure Feinde. Engt dieses Gebot der Nächstenliebe nicht ein auf eure Kumpels, auf die Leute, die es euch einfach richtig gut mit euch meinen, die sympathisch sind. Und er sagt, ja, das kann jeder. Das kann jeder. Steuereintreiber müssen scheinbar damals wirklich da die schlimmsten Menschen gewesen sein. Genau. Und genau, die sollte man auch lieben. Und Jesus sagt weiter, die Zuwendung Gottes, die gilt jedem und jeder. Die gilt jeder Person, jedem. Und diese Liebe, die Jesus dort meint, diese Feindesliebe, das ist diese göttliche Liebe. Das ist die Agape-Liebe und diese Liebe, die ist konkret. Das ist nicht nur irgendwelche, es sind Worte, aber es sind auch Taten. Und diese Worte und Taten, die äußern sich daran, dass ich dem anderen Gutes tue, dass ich dem anderen Gutes wünsche, dass ich gute Gedanken über ihn habe und ihm nichts Böses tue. Dieses Gebot der Nächstenliebe, das nicht einengen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jetzt zu dieser Ausgangsfrage, meinen Feinden lieben, holla, geht das überhaupt? Und wieder eine Frage an euch. Gibt es irgendwelche Beispiele in eurem Leben, wo ihr sagt, das habe ich schon erlebt. Und das ist gut auch hier in dieser Runde zu teilen. Seid mutig, wo ihr in eurem Leben Feinde geliebt habt. Oder wo es auch schwierig war und ihr noch in einem Prozess drin seid. Und wo er sagt, okay, hey, ich bin zu dem Entschluss gekommen, das ist übertrieben von Jesus, fertig. Kann auch sein. Gleich in nächster Nähe so etwas mitzuerleben. Viel schlimmer geht's gar nicht, oder? Ja, danke, Lale. Sonja, danke. Also ich denke, ja, wir kommen da noch drauf, dass es auch Prozesse sind. Oft langwierige Prozesse. Vielen Dank. Meine Freunde lieben, geht das überhaupt? Es ist definitiv, was ich jetzt sage, nicht umfassend. Genau. Und da könnt ihr wahrscheinlich noch viel mehr dazu sagen. Einige Gedanken dazu. der erste Schritt. Das heißt zunächst, und es ist ganz wichtig, dass wir das nicht übergehen, diesen Gedanken nicht überspringen, dass wir uns eingestehen, ja, es gibt Menschen, die erlebe ich als meine Feinde. Es gibt Menschen, die kann ich nicht lieben, auf die habe ich auch eine riesige Wut. Es gibt Menschen, die mir aus irgendeinem Grund, die mich aus irgendeinem Grund, was ich manchmal auch gar nicht weiß, nicht mögen und deshalb auch ungerecht behandeln, die gemein zu mir sind, die mich demütigen, die mich verletzen und die einfach mir auch schlimme Dinge wünschen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber das steckt in uns. Und jetzt haltet euch fest, das steht sogar in der Heiligen Schrift. Dort steht, erhebe, wo der Psalmbeter David dort sagt, erhebe dich her, rette mich, mein Gott, denn du schlägst meinen Feinden ins Gesicht und zerschmetterst die Zähne der Gottlosen. Also auch extremst formuliert, oder? Extremst formuliert. So denken wir, so empfinden wir. Und der lebendige Gott, der hört dem Ganzen zu und der hält es aus. Er nimmt diese Klage von diesem Psalmbeter, von uns, die nimmt er ernst. Das, was andere Menschen uns zugefügt haben. Und das müssen wir mit Gott besprechen. Und deswegen stellen sich solche Sachen auch in der Heiligen Schrift. Man nennt dieses auch Klage- und Rachepsalm. Da gibt es noch mehr davon. Es geht darum, dass wir diese Gedanken nicht wegdrücken, nicht unterdrücken nach dem Motto, ach, das darf ich als guter Christenmensch nicht. Nein, es ist gut, wenn das Ganze rauskommt. Und ansonsten macht es uns krank. Und bei dem lebendigen Gott ist es richtig gut aufgehoben. Ihm dürfen wir unsere Not sagen, da dürfen wir auch die Wut rausschreien. Und diesen Schritt, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht überspringen, das Ganze, diesen Prozess, den wir dort gehen. Sonst würde das uns auf Dauer, würde das uns brechen, das würde uns kaputt machen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Schritt. Es ist wichtig, dass wir bei diesem ersten Schritt nicht irgendwie hängen bleiben. Nicht hängen bleiben und so, wie ich das auch aus diesen Beispielen und aus diesen Zeugnissen von Lala und Sonja entnehme, geht ihr diesen Schritt, diesen Prozess. Und wie gesagt, der kann manchmal länger und manchmal ist es auch kürzer. Aber es ist wichtig, diesen Schritt auch zu gehen und dann den nächsten Schritt zu gehen, den zweiten Schritt zu gehen, weil dieser erste Schritt, wenn wir dort hängen bleiben, das wird uns nicht weiterbringen. Wut bringt uns, ist wichtig, dass der im ersten Schritt drin ist, aber es bringt uns dann nicht weiter, sonst setzt sich das Ganze fest. Und wenn man sich das mal Ganze überlegt, wenn man da so richtig engagiert ist, richtig leidenschaftlich da seine Emotionen reingibt, was das für eine gemeine Socke ist, dann kann das ziemlich müde machen und es zermürbt einen, wenn man dann drüber nachdenkt, wie fies und gemein der andere ist. Und immer wieder neu stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn ich dem anderen so richtig schön mal eins reinwirken kann. Und dieses Festhalten an Wut, das verbittert dann. Das verbittert dann und das bringt dann einem am allerwenigsten, einem selbst am allerwenigsten. Wir können keine klaren Gedanken mehr fassen. Ich bin nicht mehr fähig, auch ein normales Leben zu führen. Darum ist es richtig und wichtig, zur Wut, zum Hass zu stehen und diesen Ärger an Gott weiterzugeben. Raus damit, ehrlich zu sein und dann den Satz von Gott zu hören, wo Paulus sagt in Römer 12, 19, ihr könnt das, glaube ich, mitlesen, ja, 3-4 Folien weiter, glaube ich. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch harte Worte, Gott ist jemand, der Gerechtigkeit für Gerechtigkeit steht, der für Liebe steht, der für faire Verhältnisse steht. Gott hasst Unrecht und Gemeinheit, er hasst auch Rassismus, er hasst das Missbrauchen, er hasst menschenverachtendes Handeln. Und er ist auf der Seite der Menschen, die unter die Räder gekommen sind. Und er verschafft uns Gerechtigkeit. Das merken wir auch hauptsächlich im Alten Testament, wo er durch seine Propheten dort spricht. Und wo er durch die Propheten sagt, das geht so nicht. Das widerspricht meinem Empfinden von Liebe. Das widerspricht meinem Charakter, meiner Herrlichkeit, meinem Empfinden von Zuwendung und Gerechtigkeit. Dagegen stehe ich auf. Gott geht gegen das Unrecht vor. Das lesen wir auch immer wieder im Alten Testament bei den Propheten. Er macht seinen Leuten Mut und er macht dir und mir Mut, seinen Menschen, die ihm nachfolgen, gegen das Unrecht anzugehen. Christen müssen den Mund aufmachen und protestieren gegen menschenunwürdige Zustände. Christen sind diejenigen, die mit einem geraden Rücken und eine Stirn bieten können. Und die können sagen, das geht so nicht, weil es menschenunwürdige Verhältnisse sind. Wenn wir dort am Anfang der nochmal zurückgehen, am Anfang der Bergpredigt, wo Jesus sagt, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Also glücklich und selig sind die, die Frieden herstellen, die in Wort und Tat und trotzdem sich nicht unterdrücken lassen. Man kann ja diskutieren über Friedensdemonstrationen, ob das kritisch das Ganze anschauen, aber trotzdem sind es Möglichkeiten für den Frieden, für das Gute in dieser Welt einzustehen. Und das finde ich gut. Auch unsere Familie Walz, die gerade in Berlin sind bei dem Marsch des Lebens, wo es um das Recht der ungeborenen Kinder geht. Das ist für das Leben einzustehen, für das Gute einzustehen. Das sind Dinge, die wir tun müssen. Und es gibt so viele Dinge, auch wie Lale gesagt hat, unter dem Himmel, wo unter dem Himmel passieren, die in dieser Zwischenzeit passieren, wo wir als Christenmenschen nicht still sein müssen, sondern auch tatkräftig dagegen etwas tun können. Es geht nicht darum, auch so wie dieser Schriftsteller am Anfang gesagt hat, dass wir uns irgendwie unterdrücken lassen müssen, brechen lassen müssen. Wir dürfen unser Selbstvertrauen nicht rauben lassen. Wir sind zu Königen und Priestern berufen, die die komplette Herrlichkeit Gottes in sich haben. Es geht auch nicht darum, dass Christenmenschen sich den großen und kleinen Tyrannen des Lebens alles durchgehen lassen. Das geht nicht. Ja? Und dann kann das manchmal schnell und manchmal weniger schnell gehen, wenn wir diese Prozesse einüben. Können wir ein Handeln einüben, das den Kreislauf dieser Welt durchbricht? Und dieser Kreislauf dieser Welt heißt, wie du mir, so ich dir. Haust du mir eins über die Rübe, dann hau ich zurück. Schießt du mich auf mich, dann schieße ich zurück. Bist du eklig zu mir, dann bin ich auch ekelhaft zu dir. Und diesen Kreislauf, den will Jesus, den will er durchbrechen. Und das können wir nur mit ihm und durch seine Kraft können wir das Ganze tun. Nur durch diese Kraft, die stärker ist als wir, als dieses, wie du mir, so ich dir. Und diese Kraft Gottes ist seine Liebe, die Agape-Liebe. Ein Beispiel, wo dieses ganz deutlich macht, kommt nicht aus unseren breiten Graden, kommt wo von anders, aber soll einfach, auch wenn es von woanders kommt, soll deutlich machen, wie jemand diesen Kreislauf durchbrochen hat. Es ist ein Beispiel von Open Doors, eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt, das ich sehr beeindruckend finde. Es geht um eine Familie, eine irakische Familie, die vor dem Islamischen Staat, vor der IS geflüchtet ist. In der Nacht, in der die IS in die Stadt Karkadosh in Irak einfiel, betete eine Frau namens Shandak, Vater unser. Und das betete sie immer und immer wieder. Und sie sagt, es war richtig dunkel in unserem Stadtteil. Sie konnte nur noch 2, 3 Lichter in ihrem Stadtteil sehen. Alle anderen, die waren schon von dem Islamischen Staat, waren sie schon geflüchtet. Trotzdem war es so, einige Stunden später saß sie dann auch mit ihrer Tochter im Bus auf der Flucht vor dem IS. Sie haben nur ein paar Familienfotos, nur so ein paar Habseligkeiten, Familienfotos haben sie dort mitgenommen und ganz viele Dinge sind einfach zurückgeblieben, das konnten sie nicht. Unter anderem auch ein großes Holzkreuz, das an der Wand war. Und bevor sie geht, sieht sie dieses Kreuz und sie steht vor dem Kreuz und sagt, hey Jesus, warum passiert das gerade uns? Was passiert hier? Und meine Bitte an dich ist, ich bitte dich, dass du uns rettest. Und sie kommen dann in das Kurdengebiet, in die Stadt Acre, wo sie dann in Sicherheit sind. Und hier leben sie dann 2 Jahre lang. Und sie sagt, in den ersten 3 Monaten haben wir ja dort in der Kirche gelebt. Und sie sagt, wir konnten nichts mehr fühlen. Ich weiß nicht, wie wir dort lebten, wie wir dort aßen oder wie wir die Zeit dort totschlugen. Wir waren 3 Monate lang im Schock. Bald ist es so, dass es sich etwas normalisiert. Sie finden Jobs. Auch diese Organisation Open Doors unterstützt sie. Und dann trifft die Nachricht ein, dass der IS vertrieben worden ist von den Kurden beziehungsweise auch den Alliierten dort. Und Karkadosh, diese Stadt im Irak, dann befreit ist. Nach und nach kehren dann die Leute zurück nach Karkadosh und die Stadt füllt sich wieder. Und sie sagt, ich sah ein beschädigtes Haus, Kleidung und Schmutz. Erstmal haben sie eine Zeit dort verbracht, einfach so, sie waren so schockiert von diesem Zustand, wie es dort ausgesehen hat, bevor sie überhaupt fähig waren, dort irgendetwas zu säubern. Dann putzten wir strichen die Wände und wir haben alles repariert. Und das Kreuz an der Wand, es war noch da, in 4 Teile zerbrochen. Ich klebte die Teile wieder zusammen, es ist immer noch mein Haus. Und ihr wurde die Frage gestellt, dieser Jeanne d'Arc, was würdet ihr diesen Terroristen sagen, die euch so viel Leid angetan haben und so euch sogar euch töten wollten? Und sie zitiert diesen Vers, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und sie sagt, Jesus hat uns gelehrt, dass wir niemanden hassen sollen. Wir sollen leben für den Frieden und für die Liebe, weil Jesus Liebe ist. Und sie sagt weiter, ich behandle eine Person nicht, als ob sie nur Muslim oder mein Feind ist. Ich behandle sie wie einen Menschen, egal wer er ist. Soweit dieses Beispiel, das schon einige Jahre her ist aus dem Irak, wo von Menschen dieser Kreislauf dieser Welt durchbrochen ist. Dieser Kreislauf des Hasses, und man merkt auch, sie engen dieses Gebot der Nächstenliebe nicht ein. Sie engen es nicht ein auf ihre Brüder und auf ihre Schwestern, auf ihr eigenes Volk, auf ihre eigene Religion, sondern sie übertragen es sogar auf ihre Feinde, die sie sogar töten wollen. Durch diese Handlungen gewinnt das Leben. So können sich schwierige Situationen verändern, auch wenn es Prozesse sind, oftmals, und die lang dauern. So können kritische Phasen auch überwunden werden. So können auch Feinde ins Nachdenken kommen. So kann Neues werden, Neues sich entwickeln. Ich komme zum Schluss und ich komme zur Ausgangsfrage. Meine Feinde lieben Holla. Geht das? Antwort: Ja, es geht. Aber es geht nur, indem ich Schritte gehe, indem wir unseren Wut und unseren Hass gegenüber unseren Feinden anerkennen, die rauslassen, sonst werden wir kaputt, wir werden krank und wir schaden uns selbst am meisten. Und dann ist es wichtig, der zweite Schritt, dass wir das an Gott übergeben. Er sagt, die Rache ist mein. Er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Manchmal ist es gar nicht mehr in der Zeit, in der wir leben. Aber er steht zu den Unterdrückten, er steht für Recht und Gerechtigkeit. Und wichtig ist, das können wir nur durch seine Kraft. Nur durch seine Kraft, die stärker ist als das, wie du mir, so ich dir. Die Kraft von Gottes Liebe. Amen. Wir haben einen Moment der Stille. Ihr könnt über dieses Besprochene miteinander, könnt über das nachdenken. Vielleicht ist der ein oder andere Schritt auch für euch dran gedanklich, vielleicht auch nicht nur gedanklich, sondern dann auch in Wort und Tat. Und wenn der ein oder andere auch, ich stehe gerne nachher auch für Gespräche oder für Gebet hier zur Verfügung, dürft ihr gerne nach vorne kommen oder wir können gerne auch über, wo ihr mit diesem Thema einfach konfrontiert seid, können wir gerne reden. Vielen Dank. Ja, lieber Vater im Himmel, du weißt um alles, du weißt, du hast diese Dinge selbst gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben und du weißt, wie wir oft damit kämpfen und wie wir da oft auch Prozesse gehen müssen. Und ich bitte dich so sehr, wo der eine oder andere auch drin steckt, dass wir wirklich diese Schritte in deiner Kraft gehen dürfen und können, weil du uns die Kraft dazu geben möchtest. Lass uns Schritte des Lebens gehen, lass uns Schritte der Hoffnung gehen. Und dass wir wissen, wir haben völligste Autorität von dir bekommen, dass wir uns nicht brechen lassen von den Tyrannen, kleinen Tyrannen, den großen Tyrannen. Und da möchten wir jetzt auch das ukrainische Volk dir anbefehlen. Ich bitte dich so sehr, dass du es segnest und dass du sie befreist, auch von diesem Krieg. Wir bitten dich für den Aggressor, für den Feind, dass du ihm Einhalt gebietest, denn du bist für Recht und Gerechtigkeit. Wir bitten dich für Russland, für das Volk, dass du es segnest und dass du ihm Gutes tust. Ich danke dir so sehr für jeden von uns und danke, dass deine Herrlichkeit hier ist, dein Charakter, dein Wesen. Und so bitte ich dich, dass wir das wirklich leben. Das können wir nur aus dir heraus. Das bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.